Ich danke euch für eure Gebete. Betet morgen mit, wenn ich kommen kann. Schlagt mit mir den Petrusbrief auf, schlagt mit mir eure Bibel auf. Im Kapitel 4, Verse 1 bis 6 sind die Verse, mit denen wir uns gegenwärtig uns beschäftigen. Ich möchte sie lesen und so fester sie in unsere Erinnerung hineinpflanzen. 1. Petrus, Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch ihr mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben. Als ihr wandelt in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheiten, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienst. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in denselben Strom der Heillosigkeit. Und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Leben und Tode zu richten. Denn dazu ist auch den Toten die gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben möchten. Es gibt Leiden, die wir durch unser eigenes Böses tun, die wir durch unser eigenes sündiges Verhalten verursachen. Zum Beispiel im Kontext vom Petrusbrief zu bleiben, wenn es darum geht, Böses mit Bösem zu vergelten. Wenn es darum geht, Scheltwort mit Scheltwort zu vergelten. Wenn es darum geht, schlecht zu reden, zu lästern, zu verleumden. Wenn es darum geht, der Obrigkeit nicht untertan zu sein, sondern gegen sie zu rebellieren. Wenn es darum geht, gegenüber den Herren ungehorsam zu sein. Wenn es darum geht, als Frau gegenüber dem Mann zu rebellieren und der Mann gegenüber der Frau nicht das zu leben, wozu Gott ihn berufen hat. Und wenn wir durch dieses sündige Verhalten ziehen wir Leiden auf uns. Und das ist ein selbstverschuldetes Leiden. Wir müssen dann mit den Folgen rechnen und die werden kommen. Die Bibel hält das Prinzip und die lehrt das Prinzip, dass was wir sehen, wir ernten werden. Und Paulus sagt im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 8, sagt, wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Das ist ein geistliches Prinzip. Das heißt, wenn wir fleischlich handeln, dann werden wir die Folgen auch dieses fleischliches Handeln erleben. Die Folgen werden kommen. Wenn wir lügen, wir werden die Konsequenzen haben. Wenn wir betrügen, wir werden die Konsequenzen haben. Wenn wir stehlen, wir werden die Konsequenzen haben. Und dann sagt das Wort Gottes, dass wir dadurch nicht nur den Zorn und den Hass und die Feindschaft der Menschen auf uns ziehen werden, sogar dass wir den Zorn Gottes auf uns ziehen werden, dass Gottes Angesicht uns entgegenstehen wird. Das heißt, dass wir aus dem Segen Gottes herausfallen in dieser Weise, dass wenn wir zu ihm kommen und bitten, er uns nicht segnen wird. Er wird nicht auf unser böses Handeln reagieren und uns mit Gutem segnen. Und ich rede jetzt nicht von der Erlösung, ich rede jetzt nicht vom ewigen Leben, ich rede von den Konsequenzen des Leidens in dieser Welt. Und Petrus hat gelehrt, und wir haben das uns angeschaut, dass Gott ohne Ansehen der Person richtet. Das heißt, wir können nicht sagen, ich bin Kind Gottes, also kann ich fleischlich leben und es wird mir schon nichts passieren, es wird schon alles wieder gut werden. Der Herr ist ja gnädig und barmherzig. Und dass wir mutwillig dann weiterhin sündigen und mutwillig weiter in unseren fleischlichen Begierden leben. Die Bibel lehrt, wer in dieser Einstellung lebt, der muss damit rechnen, dass er die Folgen auch tragen wird. Und die Folgen sind Leiden, Leiden im Fleisch. Darum sagt Petrus auch in Kapitel 4, Vers 15, zu den Versen, zu denen wir noch kommen werden, dass er sagt, lass uns das vielleicht nochmal lesen, Kapitel 4, Vers 15, sagt er, denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Das ist das Prinzip. Das heißt, es gibt Leiden, die wir uns zuziehen und unter die wir kommen, durch unser eigenes Verschulden, durch unser fleischliches Verschulden, durch unser böses Tun, durch die Sünde. Und das ist eben, wenn man erzählt als Beispiel, wenn man als Dieb leidet oder als Übeltäter oder, wie gesagt, sich in fremden Sachen einmischt, die einem nichts eingehen. Und dann kriegt man die Konsequenzen. Es ist sehr ernüchternd und sehr praktisch, was Petrus da uns sagt. Und ich darf ich so sagen, dieses Leiden, das man hat, es ist schwer. Aber ich würde sagen, es ist ertragbar. Wisst ihr warum? Weil letztendlich man weiß, dass man selbst dazu beigetragen hat. Man weiß, es ist die Konsequenz und letztendlich die Folge davon. Man versteht, warum man so leidet. Man hat es halt verschuldet, gell? Es macht es nicht leichter, es macht es nicht erträglicher, aber man kann es verstehen. Es gibt aber ein Leiden, das weit schwerer zu ertragen ist als dieses. Und dieses Leiden ist dann, wenn man nicht für Böses tun leidet, sondern für Gutes tun leidet. Und das ist das Leiden, das man weit schwieriger ertragen kann, als das, wenn man für Böses tut, leidet. Petrus und die Bibel lehrt, dass dieses Leiden, das wir zu Unrecht eben erleiden und zu Unrecht in diesem Leiden stehen, leiden gerade dann, wenn man sich von der Sünde abwendet. Wenn Leiden kommt, gerade wenn man das Böse nicht tun will. Wenn man leidet, wenn man sich bewusst entschieden hat, eben nicht zu vergelten, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, nicht Schelt mit Scheltwort, nicht Lüge, nicht rebellieren. Wenn man sagt, ich will das alles nicht und man beginnt, Gutes zu tun und man will dienen, man will helfen und stattdessen, was bekommt man? Leiden. Und das, ich behaupte und ich denke, dass dieses Leiden weit schwieriger zu ertragen ist. Man will helfen, man gibt sich auf, man opfert sich auf. Man dient und was kriegt man zurück? Und das zu ertragen und trotzdem weiterhin das zu tun, trotzdem Gutes zu tun, obwohl man Böses erlebt, trotzdem zu segnen, obwohl man geflucht wird, dieses Leiden zu ertragen ist weit, weit, weit schwieriger als das Leiden, das man zu Recht sich eingebrockt hat. Ich höre Menschen sagen, und ich höre mich selbst das sagen, ich habe es doch nur gut gemeint. Ich wollte nur helfen. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne einige Situationen. Vielleicht gehen durch deinen Kopf gerade so bestimmte Szenen, Erlebnisse durch. Ich kenne einiges. Ich erinnere mich jetzt bewusst weit zurück. Ich kann mich erinnern, es ist vor langer, langer Zeit sich in eine Menschengruppe investiert. Und da war so ein junger Mann. Und er kam aus einem nichtchristlichen Umfeld und kam in eine Gemeinde und ich war so froh darüber und ich wollte ihm dienen und ich wollte ihm alles tun, damit er weiterhin kommt. Ich weiß noch, es war schon spät, Jugendstunde rum und ich bin hingefahren, habe ihn nach Hause gefahren und wie viel weiter Dörfer, wo ich dachte. Und dieser junge Mann, ich weiß nicht, ich würde sagen über Nacht wendet sich und beginnt Böses zu tun, zu verleumden. Ich brauche die Dinge nicht erzählen. Und ich habe mich dann gefragt, warum? Ich habe ihm nichts Böses getan. Hat es nicht gemerkt, dass ich eigentlich was Gutes tun wollte die ganze Zeit? Er hat es als böse empfunden. Und dann merke ich, in mir entsteht etwas. Man leidet und denkt, was soll das? Wie? Und dann wird das unerträglich. Warum? Wisst ihr warum? Weil man es nicht versteht. Das eigene verschuldete Leiden versteht man. Man weiß, okay, ich hab da gefehlt. Das geschieht mir zu Recht. Aber das geschieht mir nicht zu Recht. Und dann kommt die Sinnfrage. Und weil wir da die Sinnfrage nicht so einfach beantworten können, entsteht in uns ein Ungerechtigkeitsempfinden, entsteht in uns ein Vakuum und dann eben dieses, was soll das? Es ist schwieriger, einfach schwieriger zu ertragen. Und ich sage, in solchen Fällen ist dieses Leiden weit schwieriger zu tragen, als in den Fällen, in denen wir ein selbstsüchtiges Verhalten an den Tag gelegt haben. Wie können wir durch dieses Leiden hindurch? Wie können wir durch das ungerechte Leiden hindurch? Und ich habe euch in der letzten Bibelstunde ein Stück weit versucht, da hineinzunehmen, indem wir dieser Frage nachgehen nach dem Sinn, indem wir auch da den Sinn verstehen, warum leiden wir zu Unrecht? Und wenn wir da auch den Sinn verstehen, das Leid wird nicht weggehen, aber es wird einfacher sein, durch dieses Leid durchzugehen und es zu tragen und zu ertragen. Für mich ist die Sinnfrage im Leiden eine ganz wichtige Frage. Ich weiß, dass es manche gibt, die sagen, wir haben kein Recht, die Frage nach dem Warum zu stellen. Und ich sage, in dem Maße, wie Gott uns aber das Warum beantwortet, dürfen wir gehen. Und der Herr beantwortet uns die Frage und nimmt uns da hinein und hilft uns, das Leiden zu verstehen. Das ist der Schlüssel in all dem, und der Schlüssel für dieses Leiden ist die Gesinnung Christi. Es geht hier in diesem Leiden den Sinn des Leidens zu verstehen, und wir verstehen den Sinn vom ungerechten Leiden, wenn wir uns das Leiden Christi, das ungerechte Christi-Leiden anschauen und dann den Sinn dahinter verstehen. Verstehen wir den Sinn, warum Jesus ungerecht leiden musste? Verstehen wir, warum wir auch ungerecht leiden müssen? Und dann wird es uns auch helfen. So, das ist mein Zugang, und ich denke, dass diese Verse uns da gut hineinnehmen können. Wir sind heute zum 101. Mal oder 101. Mal lesen wir den Petrusbrief. Also wer bis jetzt von euch jede Bibelstunde besucht hat, liest mit mir und studiert mit mir zum 101. Mal den Petrusbrief. Wer nicht alle Male dabei war, aber nachgehört hat oder nachgelesen hat, ihr habt 101 Mal den Petrusbrief gelesen. Ich denke, das ist eine gute Zahl, nicht nur wegen 100, sondern einfach von der Menge und von der Intensivität, die wir haben. So, heute beschäftigen wir uns zum 101. Mal mit dem Petrusbrief, und ich habe Hoffnung, dass wir es auch abschließen können. Ich würde nicht sagen, dass wir auf der Zielgerade sind, aber wir können das Ziel schon sehen. Bei mir, wenn ich Auto fahre und unterwegs bin und im Navi die Adresse eingebe, dann fahre ich, und irgendwann mal erscheint so ein Zielzeichen. Ihr kennt das vielleicht, die sowas haben. Und dann weiß ich, okay, das Navi kennt schon das Ziel und ich kann schon das Ziel sehen, obwohl das noch ein paar Schleifen zu fahren ist. Und dann kommt man näher, und dann irgendwann mal sieht man, okay, nur noch 1 Kilometer, 500 Meter. Und dann weiß ich, jetzt bin ich auf der Zielgerade, und dann heißt es nach 20 Meter rechts abbiegen und das Ziel ist erreicht. Und so habe ich das Gefühl, wir sehen schon das Fähnchen, wir sind nicht mehr weit entfernt vom Ende vom Petrusbrief. Wir sind noch nicht auf der Zielgerade, aber wir sind da gut dabei. Ich möchte mit euch jetzt die Verse 4 bis 1 nochmal anschauen. Kapitel 4, Vers 1 und die folgenden Verse, die hier kommen, zeigen uns den Sinn und den Grund, warum ungerechtes Leiden notwendig ist und warum Jesus Christus ungerechtfertigt gelitten hat, und werden uns helfen, damit umzugehen. Beziehungsweise werden uns helfen, uns für diese Leiden zu wappnen. Ich glaube, dass das Schlüsselwort oder das Schlüsselbegriff oder wir können sagen das Schlüsselverb, das heißt ein Tunwort, das, was an uns liegt, das, was jetzt, worauf wir Acht geben müssen, ist wappnen. In Kapitel 4, Vers 1, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Dieses so wappnet auch ihr, das ist ein Befehl, etwas, ein Imperativ, etwas, was wir tun sollten, ein Auftrag, und zwar, was sollen wir tun? Und das, was wir tun sollen, wir sollen uns wappnen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, da sind wir in dem Bereich der militärischen Begriffe, beziehungsweise wir können es so übersetzen, bewaffnet euch. Dieses wappnet euch können wir auch sagen, bewaffnet euch. Das heißt, dahinter steckt der Gedanke, um diesen Kampf kämpfen zu können, um das hier jetzt angehen zu können, müsst ihr euch bewaffnen. Es ist in gewisser Weise eine Vorbereitung im Wissen, dass Leiden kommt, ungerechtes Leiden kommt, und dass man dann nicht schutzlos da hineingeht, dass man dann nicht einfach unvorbereitet hineingeht, sondern dass man, ich habe letztes Mal gesagt, dass man eine Strategie hat, dass man sich vorher Gedanken gemacht hat, wie gehe ich damit um, wenn ich zu Unrecht leide? Werde ich dann explodieren, werde ich schimpfen, werde ich hadern, werde ich mit Gott kämpfen, mit den Menschen, werde ich sie verurteilen oder um meine Gerechtigkeit und mein Recht kämpfen, oder ich gehe einen anderen Weg? Und das ist dieses Wappnen, also bewaffnet euch, und zwar mit was? Mit derselben Gesinnung, mit dem gleichen Denken, mit dem gleichen Ziel, mit dem gleichen Anliegen, wie auch Christus es hatte. Das ist der Gedanke, den Petrus hat. Er sagt, um ungerechtes Leiden oder durch ungerechtes Leiden durchgehen zu können, es ertragen zu können und dann auch Gott darin zu verherrlichen zu können, braucht man die Gesinnung Christi. Ich möchte an dieser Stelle ein, zwei Verse lesen, und zwar im Philipper Kapitel 2. es wäre fatal, wenn ich in diesem Kontext diese Stelle nicht lesen würde. Paulus hat einen herrlichen Hymnus geschrieben, ein Lied, für mich was sagen, der uns diese Gesinnung Christi vor Augen malt. Am Kapitel 2, ich lese ab Vers 5. Auch hier geht es eben um diese Gesinnung, mit der man sich bewaffnen soll. Und da werden wir schon mal in diese Gesinnung hineingenommen. Kapitel 2, Vers 5. Habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Ich kommentiere das nur ganz kurz. Das Denken und die Einstellung und die Denkweise haben, die Christus hatte. Und da beginnt er und sagt, Christus war in der Gestalt Gottes, in der Herrlichkeit bei Gott, er war Gott, er hatte die Herrlichkeit Gottes. Und er hielt aber nicht wie ein Räuber krampfhaft an diesem Privileg, an dieser Stellung, an seiner Macht und seiner Herrlichkeit fest, sondern er war bereit, all das aufzugeben. All seine Rechte, all seine Vorrechte, all seine Privilegien, all seine Stellung war er bereit aufzugeben. Vers 7. Aber er machte sich selbst zu nichts. Das ist die Gesinnung, sich selbst zu nichts machen und nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, wurde ein Diener, kein Herr. Das Nächste, indem er den Menschen gleich geworden ist, und da kommen wir schon näher unserem Thema, er wurde so wie ein Mensch. Er war Gott und hat freiwillig die Gestalt eines Menschen angenommen. Das heißt, in all seiner Begrenztheit, in all seiner Schwachheit, in all seiner Sterblichkeit, in all seiner Unfähigkeit, die Gestalt des Menschen hat angenommen. Und wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst. Das bedeutete, die Menschwerdung Jesu hat sich selbst zu erniedrigen. Und dann, und wurde gehorsam. Und zwar wie? Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, in dieser Menschwerdung, in dem Menschsein, was er lebte, war er bereit, sich so zu erniedrigen. Er tat den Willen Gottes und erlebte dadurch Leid. Und dieses Leid führte ihn in den Tod. Das ist die Gesinnung Christi. Den Weg Gottes zu gehen, heißt der Weg der Erniedrigung zu gehen, der Weg des Leidens zu gehen, bis in den Tod zu gehen. Und dann, um was zu tun? Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihn über den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit im Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der im Himmel und auf der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, die Folge und das Ziel und das Ergebnis dieser selbstverleugenden Menschwerdung, des Leidens und des Sterbens, war die Erhöhung. Das ist die Gesinnung Christi. Und ich glaube, dass in dieser Weise Petrus das etwas anders entfaltet, aber von der Thematik und von Inhalt, die nicht weit davon entfernt ist, genau das gleiche Anliegen hat. Er sagt, wir müssen das gleiche Denken, die gleiche Vorstellung haben, das gleiche Anliegen haben und das gleiche Ziel haben wie Christus. Haben wir das verinnerlicht? Ist es unseres geworden? Können wir den gleichen Weg gehen, den auch Christus gegangen ist? Ich möchte anhand dieser Verse im Petrusbrief, Kapitel 4, 1 bis 6, euch drei Fragen beantworten, die uns helfen, den Sinn im Leiden zu verstehen, im Sinn des ungerechten Leidens. Und zwar die Frage nach dem Warum und somit die Antwort des Sinnes des Leidens. Warum hat Christus gelitten? Ich gebe euch gleich drei Gründe. Bevor ich euch gebe, lese ich euch ein, zwei Stellen aus dem Petrusbrief. Denn Petrusbrief hat uns, bevor er das hier sagt, hat uns schon kurz Hinweise darauf gegeben. Schaut mal mit mir in Kapitel 2, Vers 21 und folgende. Da hat er schon das erste Mal es anklingen lassen, warum hat Jesus leiden müssen? Was ist der Sinn des Leidens gewesen? Er schreibt, habt ihr das? Kapitel 2, Vers 21. Denn hierzu seid auch ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Also da nochmal der Gedanke, das Leiden Jesus ein Vorbild für unser Leiden. Dann sagt er, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, denn der geschmäht nicht wieder schmähte, Leiden nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst ans Kreuz hingetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Mal bis dahin. welches Ziel und was war der Grund für das Leiden, das ungerechte Leiden Jesu? Was hat er für ein Ziel verfolgt? Warum war er bereit, das alles durchzuleben? Warum war er bereit, die Herrlichkeit aufzugeben des Vaters und den Leidensweg zu gehen? Was sagt Petrus? Der Grund ist, um der Sünden willen. Das heißt, das ungerechtfertige Leiden hat was mit Sünden zu tun. Und Jesus litt ungerechtfertigt wegen Sünden. Lass uns mal das erstmal behalten. Das wiederholt er nochmal und sagt in Kapitel 3, Vers 18, unserem schwierigen Abschnitt, der nicht so einfach zu verstehen ist. Auch da hat er das Gleiche gesagt. Schaut mal, Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten. Das heißt, und dann sagt er, der Gerechte für die Ungerechten. Wiederum, die Thematik ist die gleiche. Das Leiden Jesu war ungerechtfertigt. Er war gerecht, litt zu Unrecht. Aber er tat es warum? Das Leiden war für Sünden. Das heißt, das ungerechtfertige Leiden hat was mit Sünden zu tun. Wir behalten das. Und das Gleiche sagt er eben jetzt nochmal in unserem Text, Kapitel 4, Vers 1. Und das lese ich euch auch. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung. Und jetzt kommt's. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Das ist die Sinnfrage. Das ist die Antwort, warum. Warum hat Christus denn im Fleisch gelitten? Das jetzt wird präzisiert. Es geht jetzt darum, warum wurde Jesus Mensch in der Gestalt des Menschen, in der Gestalt eines sündhaften Menschen? Warum hat Jesus diese Knechtsgestalt des Fleisches angenommen? Warum hat er zu Unrecht gelitten? Und die Antwort ist, um mit der Sünde abzuschließen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ungerechtfertiges Leiden oder das Leiden des Christus und das Leiden, für das wir auch berufen sind, hat das Ziel, mit der Sünde abzuschließen. Es geht darum, dass wir von der Sünde befreit werden. Es geht davon, der Sünde abzusterben, mit der Sünde nichts mehr zu tun zu haben. Der ganze Gedankengang, und das ist wichtig in unserem Zusammenhang, wenn wir das verstehen, dass unser Leiden hat was mit der Befreiung von Sünden zu tun, dann macht es Sinn. Aber darf ich euch schon mal so viel sagen? Es macht nur für den Sinn, der nicht gern sündigt. Es macht nur für den Sinn, der gern von der Sünde befreit werden möchte. Aber der nicht von der Sünde befreit werden möchte, macht es keinen Sinn. Dann ist dieses Leiden sinnlos. Aber wenn jemand leidet darunter und sagt, ich bin es satt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Es ist grauvoll, es ist schrecklich, es zerfrisst mich, es zerreißt mich, ich will es loswerden. Wann endlich hört diese Sünde auf? Dann in diesem Zusammenhang sagt und lehrt uns die Schrift, das hat was mit dem Leidensweg zu tun. Und da bringt die Schrift eben diese Dinge zusammen. Leiden, es bringt das mit Sünde in Zusammenhang und das Fleisch. Denn hier geht es darum, Leiden im Fleisch, Leiden in der Menschgestalt. Und das Ziel ist, ich nenne euch vom Text, ich versuche das anhand vom Text euch zu erarbeiten, drei Gründe, drei Sinnebenen, warum Leiden des Christus notwendig war und warum Leiden für uns auch notwendig ist. Erstens, für all die drei Punkte mögen, ihr kann sie heute geben, ja. Ganz im Stile von Spurgeon. Ich kenne fast keine Predigt, wo er nicht drei Punkte hatte. So. Also erstens, um mit den Sünden im Fleisch abschließen zu können. Darum ist Leiden notwendig, um mit der Sünde abschließen zu können. Das möchte ich euch erklären. Eine tiefe, herrliche Wahrheit. Und ich, mit Furcht und Zittern, lege ich euch das aus im Wissen oder in der Angst, es nicht gut erklären zu können, wie diese tiefe, herrliche Wahrheit. Zweitens, um den Willen Gottes im Fleisch leben zu können. Um den Willen Gottes im Fleisch leben zu können. Das hat was mit Leiden zu tun. Und drittens, um das Gericht über das Fleisch überwinden zu können. Jesus litt im Fleisch aus diesen drei Gründen. Für uns aus dem Text erarbeite ich euch. Nochmal, um im Fleisch die Sünde zu überwinden, um im Fleisch den Willen Gottes leben zu können und im Fleisch das Gericht abwenden zu können. Aus diesen drei Gründen hat er ungerechtfertigterweise gelitten. Und mit dieser Perspektive, mit diesem Ziel, mit diesem Ergebnis vor Augen, das hat ihm die Kraft gegeben, den Sinn gegeben, die Leiden auszuhalten. Denn er wusste, wenn er da durchgeht, dann hat sich das mit der Sünde erledigt. Und er wusste, wenn er da durchgeht, dann wird der Wille Gottes getan. Und wenn er wusste, wenn er da durchgeht, dann wird das Fleisch überwunden und das Gericht abgewendet. Und das ist eine große Motivation, das ist eine große Antriebskraft, eine große Sinnfrage. Ich möchte mit euch, wie gesagt, diese drei Punkte kurz anschauen, wie kurz, wir werden sehen, wie kurz es sein wird. Also, Vers 1 wird uns die erste Antwort gegeben, warum Christus im Fleisch gelitten hat und warum ungerechtes Leid notwendig, welche Gesinnung brauchen wir, was müssen wir denken, was dürfen wir nicht vergessen. Wenn ich diese drei Punkte mit euch durchgesprochen habe, ob das heute sein wird, weiß ich nicht, möchte ich euch, wie letztes Mal schon versprochen, ein praktischer Tipp will ich nicht sagen, aber etwas als Hilfestellung geben, wie wir mit dem, was wir hier gelernt haben, solange wir noch in dem Fleisch leben, mit Sünde zurechtkommen können. Und das ist für mich sehr, sehr praktisch und sehr hilfreich, was diese Verse uns hier lehren und was sie uns sagen. Also, erster Punkt. Warum musste Jesus leiden? Petrus schreibt dann, nun Christus im Fleisch gelitten hat, er hat es getan, warum musste er leiden? Um mit der Sünde im Fleisch abzuschließen. Wir lesen, er schreibt hier, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Ich möchte es bewusst erstmal bei Christus bleiben. Hier geht es um die Gesinnung Christi. Und dann können wir das auf uns übertragen. Die Frage, die sich hier stellt, was meint Petrus damit? Meint er, wer gelitten hat, dann wird er nicht mehr sündigen? Das ist nicht das, was Petrus lehrt, allein unsere Erfahrung zeigt es. Wobei nebenbei ich euch sagen möchte, dass Leiden uns vor Sündigen abhalten kann. Definitiv. Dass durch Leiden wir von Gott erzogen werden, ermahnt werden, gezüchtigt werden, in eine Situation kommen, wo wir die Sünde als das wahrnehmen, was sie ist, nämlich absolut abgrundtief hässlich und pervers und zerstörerisch. Und in Leiden merken wir das und dann ist unser Herz in Leiden bereit, auch davon abzulassen und dann sagen, oh Herr, stimmt, will ich nicht. Also dass im Leiden wir auch mit der Sünde abschließen können, ganz, ganz konkreten Situationen, das will ich nicht bezweifeln, dass das der Weg Gottes ist, uns zu erziehen, macht er auch, denn der Erliebte züchtigt er und dieses Züchtigen geschieht durch Leiden. Aber ich denke, der Hauptgedanke oder Gedanke, der hier steckt, ist nicht in erster Linie dieser, der Erziehung, sondern des Zieles. Und zwar geht es um Folgendes. Er sagt, wer gelitten hat. Er schreibt nicht, wer leidet, kann mit der Sünde abschließen oder kann mit dem Sündigen aufhören. Das ist nicht, was Petrus sagt, sondern er sagt, wer gelitten hat und setzt das Leiden in die Vergangenheit. Und dann sagt, hat mit der Sünde abgeschlossen. Das heißt, hier spricht er über ein Ereignis, das stattgefunden hat, das in der Vergangenheit liegt. Was meint er damit? Ich glaube, er spricht über das Leiden, das stellvertretende Leiden Christi. Er redet davon und sagt, dass Christus, als er gelitten hat, etwas vollbracht hat, nämlich was? Uns von der Sünde zu befreien. Sein Leiden hat dich und mich von der Sünde befreit, dass wir mit der Sünde abschließen können. Und zwar nicht mit Sündigen, sondern mit der Macht, mit der Herrschaft der Sünde. Warum schreibt er Leiden? Weil das ganze Thema vom Petrusbrief Leiden ist. Und er redet immer vom Leiden Christi, Leiden Christi. Aber liebe Geschwister, wohin führte das Leiden Christi? Es führte in den Tod. Ich meine, wir können es synonym, dieses Leiden mit dem Tod auch gleichstellen. Das heißt, wer gelitten hat und gestorben ist, hat mit der Sünde abgeschlossen. Der Gedanke ist folgendes, und ich werde versuchen, es euch gleich kurz zu entfalten, ist folgendes. Der Mensch ist gefallen. Der Mensch ist verkauft unter die Herrschaft der Sünde und des Todes und die Herrschaft des Teufels. Und der Sündelohn ist der Tod. Und der Mensch ist darin verkauft. Und der Anspruch der Sünde ist, und die Forderung der Sünde, es ist der Tod. Es gibt nur einen Ausweg. Es gibt nur einen Ausweg, diese Forderung Genüge zu leisten. Es gibt nur einen Ausweg, sich der Sünde zu entziehen, und das ist der Tod. Das heißt, wenn jemand lebt und ständig unter der Herrschaft der Sünde lebt und unter dir leidet, er kommt dann nur raus, wenn er stirbt. Stirbt er, dann war es das. Dann ist der Kampf vorbei. Jetzt lehrt uns die Schrift und nimmt uns hinein, dass Christus, als er die Knechtsgestalt angenommen hat, als er Mensch geworden ist, hat er genau das im Sinn gehabt. Er hat uns im Sinn gehabt, uns von der Knechtschaft der Sünde und des Todes zu befreien. Jesus nahm die Gestalt des menschlichen Leibes, der Schwachheit an, um was zu tun? Um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Um dem Fleisch oder durch den Fleisch das zu tun oder der Sünde das zu geben, was die Sünde verlangt, den Tod. Er hat das getan, was du und ich eigentlich verdienen. Oder was von dir und mir verlangt wird. Der Tod, Sterben. Solange der Mensch lebt und sündigt, oder hat die Sünde Recht und einen Anspruch auf ihn. Ich habe euch im Kontext von Vers 8 zu 19 eine Stelle schon mal vorgelesen. Ich möchte euch bitten, mit mir kurz Römerbriefe aufzuschlagen. Ich möchte das ein bisschen verdeutlichen jetzt. Römerbrief, Kapitel 8, erinnere ich euch nur kurz. Wir werden Kapitel 8 und Kapitel 6 jetzt gleich kurz anschauen. Achtet auf den Begriff Fleisch. Die Thematik von Petrus ist, da Christus im Fleisch gelitten hat. Und dann heißt es, wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Das ist der ganze Gedankengang. Fleisch, Leiden, Sünde, abschließen. Wie werden wir befreit von der Sünde? Wie können wir von der Macht der Sünde aufhören? Wie kann ein Schnitt passieren, wo der Anspruchsdenken und Anspruchsforderung nicht mehr stattfindet? Und Paulus schreibt Kapitel 8, Paulus ist da, ich will in aller Ehrfurcht sagen, ein bisschen präziser, er gibt mehr Details, mehr Informationen. Er schreibt, also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Jetzt erklärt er warum. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, alle Menschen steht unter einer Gesetzmäßigkeit und die ist Sünde und der Tod. Jeder Mensch, ob er will oder nicht, steht unter der Herrschaft der Sünde und er muss sterben. Und Jesus hat uns frei gemacht von dieser Gesetzmäßigkeit. Wie hat er das getan? Denn das Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt werden in uns, nicht durch uns, sondern in uns, weil wir es nicht tun können. Und zwar, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen, ihr aber seid nicht im Fleisch. So, was Paulus hier lehrt, ist Folgendes. Der Mensch ist Fleisch und er kann nicht ein Leben leben, das Gott verherrlicht. Er kann nicht sündlos leben. Er steht unter der Herrschaft der Sünde und somit ist er verkauft unter den Tod. Er kommt da nicht raus, weil es gibt ein Denken, eine Gesinnung, so wie man fleischlich in der gefallenen Natur. Und es gibt ein Denken im Geist, in der auferweckten Natur, in der neuen Natur. Diese zwei, und die sind entgegengesetzt. Und der Mensch, der im Fleisch ist, der kann so nicht denken, er hat nicht die Gesinnung und kann das auch nicht leben. Und weil er nicht leben kann, ist er verurteilt. Und der Anspruch der Sünde ist da und die Folge des Todes ist da. Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit. Und das ist jetzt wichtig. Geht mir mit mir Kapitel 6 im Römerbrief. Jetzt gibt es nur eine Möglichkeit. Und die steht im Römer Kapitel 6. Ich lese ab Vers 1. Auch den Text haben wir schon ein paar Mal gelesen. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch ihn erleben? Und jetzt kommt der Gedanke von Paulus, sagt, wie können wir weiter leben in Sünde, unter der Herrschaft der Sünde leben, der Sünde gehorchen und das tun, was sie von uns verlangt, wenn wir doch dieser Sünde gestorben sind? Paulus sagt, die einzige Möglichkeit, sich mit der Sünde abzuschließen, mit ihr nichts mehr zu tun haben, ist ihr Sterben. Das ist der einzige Ausweg. Und dann sagt er, wie ist das passiert? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch wir mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen. Und jetzt schaut mal, jetzt ist wichtig. Da wir dies erkennen, das ist, was wir verstehen müssen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. So, wie kann das passieren? Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Das ist das, wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Sünde hat kein Anrecht für ihn. Und jetzt möchte ich euch etwas Gewaltiges vorlesen. Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Jetzt schaut mal, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Ist euch bewusst, warum Christus gestorben ist? Ist euch klar, dass Jesus für die Sünde gestorben ist? Dass Jesus der Sünde gestorben ist? Als Jesus starb, starb er, damit die Sünde an ihm nichts haben kann. Aber du wirst vielleicht sagen, aber Jesus hat doch noch nie was mit der Sünde am Hut. Er war doch immer gerecht, hatte doch keine Sünde getan. Das heißt nicht, dass er von der Sünde nicht versucht wurde. Wir wissen das. Er wurde in allem versucht wie wir. Die Sünde war ständig da und hat geklopft, geklopft, geklopft. Die Sünde, deswegen nahm er doch die Knechtsgestalt der Menschen an, die Fleischgestalt, die Schwachheit, die Gestalt der Schwachheit, wo die Sünde einen Zugang zu Menschen findet. Und er hat die Sünde versucht, Jesus im Fleisch zu versuchen, zum Fall zu bringen. Und wisst ihr, was das war? Warum hat Jesus gelitten? Das war der Leidenskampf, ständig gegenüber der Sünde. Nicht zu fallen, den Willen Gottes zu tun. Er hat Gutes getan und das wurde ihm... Das war sein Leiden. In allem Willen Gottes, den er tat und der Sünde nicht nachgab, brachte das umso mehr Leiden mit sich. Und dann starb Jesus. Und als er starb, starb er der Sünde. Und das heißt, die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf ihn. Ich finde das so herrlich. Da heißt, denn was er gestorben ist, ist ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was aber lebt, lebt er Gott. Das heißt, ab dem Moment hat er mit der Sünde nichts mehr am Hut. An dem Moment, wo Jesus starb, hat die Sünde mit ihm nichts mehr am Hut. Wisst ihr, ab dem Moment, wo Jesus starb, kein Stress mehr mit der Sünde. Keine Kämpfe mehr. Keine Angriffe mehr. Kein Leid mehr. Jesus starb, er ist auferstanden, in die Herrlichkeit des Vaters gegangen und ruht von seinen Werken. Und wenn man ruht, dann kämpft man nicht, dann arbeitet man nicht, man ruht sich aus. Petrus sagt, warum hat Jesus gelitten? Was war der Sinn von allem seinem Leiden? Der Sinn war, mit der Sünde ein Ende zu machen. Deswegen sagt er, wer gelitten hat im Fleisch, hat dann mit der Sünde abgeschlossen, weil in diesem Leiden er den Tod impliziert. Das Leid ist die Ursache des Todes. Es führt zum Tod und es ist die Folge des Todes. Das Leid. Ich finde, das ist so eine wichtige und so eine herrliche Wahrheit. Das heißt, der Tod oder das Leiden hat das Ziel, mit der Sünde ein Ende zu bereiten, einen Schlussstrich zu ziehen, sich ihr zu entziehen. Hebräer Kapitel 2, ich kann einige Stellen euch jetzt anführen, in denen heißt, darum wurde allen Brüdern gleich, Darum hat er, wurde gleich Fleisch und Blut, damit er in allem in gleiche Weise versucht wurde, in allem alles durchleben würde, um uns zu befreien von der Herrschaft des Todes und des Teufels, der die Macht über den Tod hat, und uns rauszuretten, die wir geknechtet waren, ständig unter der Sünde. Also das Geheimnis, das, was wir hier haben, ist, warum hat Jesus gelitten? Erstens, weil er dadurch die Herrschaft der Sünde abgetan hat. Und ich glaube, das ist, was er meint, hat mit der Sünde abgeschlossen. Was ihr, Petrus, nochmal, hier geht es nicht darum, er sündigt nicht mehr. Hier ist nicht der Gedanke davon, sondern hier geht es in erster Linie, Jesus litt im Fleisch, er starb im Fleisch und die Herrschaft der Sünde, der Anspruch der Sünde, ist erloschen, aufgehört, abgelaufen. Das sind verschiedene Möglichkeiten, diesen Begriff zu übersetzen. Das ist die Gesinnung. Das ist die Gesinnung Christi. Leiden, sterben, um der Sünde und der Macht der Sünde abzusterben und mit ihr ein Ende zu machen. Welche Gesinnung müssen wir haben in unserem Leid, auch wenn es ungerechtfertigt ist? Wenn wir gerade darin, wir müssen verstehen, wenn wir leiden, wenn wir den Weg Christi gehen, dann haben wir ein Ziel. Wir wollen mit der Sünde abschließen. Jetzt ist aber Folgendes. Aber wir sind ja noch nicht tot, gell? Wir sind ja noch am Leben. Wir sind ja noch im Fleisch. Und jetzt, das ist, was der Petrus jetzt, wo er darauf eingeht und sagt, ja, Christus ist ja gestorben und er ist nach dem Fleisch auch gestorben und ist dann mit einem verherrlichten Leib auferstanden. Aber sind wir ja noch nicht. Aber wisst ihr was? Wir sind mitgestorben. Das Einzige, was noch lebt, ist der Leib. Wisst ihr, dass unser Fleisch gestorben ist? Das ist, was die Schrift lehrt. Denn wer mit Christus gekreuzigt ist, ist der Sünde mitgestorben. Darf ich euch bitten, mit mir Kapitel 8 nochmal aufzuschlagen im Römerbrief? Geht mal mit mir noch kurz in den Römerbrief. Römer Kapitel 8. Ich finde interessant, wie fein Paulus das hier trennt. Ich lese ab Vers 9 weiter. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Wir sind nicht im Fleisch. Und wenn Paulus von Fleisch redet, dann redet er von unserer alten Natur. Er redet von der Gesinnung, die Gott hasst. Er redet von der Gesinnung, die Sünde liebt. Er redet von der Gesinnung, die nicht in der Lage ist, den Willen Gottes zu erkennen und darin zu leben. Er redet von der alten Natur, die gottfeindlich ist und unter der Herrschaft der Sünde steht. Er sagt, aber wir sind nicht im Fleisch. Warum? Ja, weil wir mit Christus gestorben sind. Unser Fleisch wurde, diese Gesinnung wurde mit Christus gekreuzigt. Ja, lest mit mir Vers 9 weiter. Sondern im Geist, wenn wirklich der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist alle aber leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir, liebe Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Der Gedanke oder das Prinzip, was dahinter steckt, sagt, unsere alte Natur ist mit Christus gestorben. Das heißt, wer mit Christus gelitten hat, wer in Christus ist und diesen Leidensweg bis zum Tod gegangen ist, das heißt, im Glauben angenommen hat, ist da hineinversetzt. Er ist in Christus. Und er ist der Macht der Sünde gestorben. Aber wir leben jetzt noch. Er sagt, ja, wir leben zwar, aber was ist übrig geblieben? Ein Leib. Und zwar ein Leib der Sünde. Was bedeutet das? Ein sterblicher Leib. Das ist, was Petrus in seinem Kontext mit Fleisch bezeichnet. Wir leben noch im Fleisch. Petrus meint nicht in der sündhaftigen Natur, Petrus meint in diesem Leib, in diesem Körper. Um was zu tun? Er sagt, geht mit mir, 1. Petrus, wieder zurück. Ist okay mit dir so, zack, zack, zack. Ist ja Bibelstunde, ich erinnere mich immer dran. Das darf ich eigentlich machen. Schaut mal, was er sagt. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Er sagt, weil wie in Christus der Sünde abgestorben ist, weil mit der Sünde abgeschlossen ist, weil sie die Herrschaft über uns nicht mehr hat, leben wir die übrige Zeit, die restliche Zeit, die wir noch haben, haben wir ein Anliegen, in dem Willen Gottes zu leben. Wir leben zwar noch in diesem Körper und deswegen sind wir, leiden wir. Und erleben vieles, was uns nicht gefällt. Aber das Anliegen ist in dieser Zeit nicht mehr den Willen des Menschen, sondern den Willen Gottes zu leben. Das ist das Ziel. Und was Petrus sagt, Jesus Christus hat es getan. Er hat etwas geschaffen, wo es möglich ist. Er hat durch sein Leiden uns von der Macht der Sünde befreit, damit wir jetzt, auch wenn wir in diesem sterblichen Leib jetzt leben, den Willen Gottes tun können. Jetzt möchte ich euch an diese Wahrheit noch am Ende euch zusprechen. Wie wird das greifbar? Oder wie wird das Realität? Und ich sage dir eins, du musst es glauben. Wenn du es nicht glaubst, wird die Sünde weiterhin seinen Anspruch und sein Recht einfordern, wird dich weiter versklaven und du wirst weiterhin so leben und denken, ja, das muss ich halt. Ich bin halt hier in der Welt, bin halt im Fleisch, sterblich, was auch immer. Das ist das Wort des Glaubens. Das ist etwas, was wir glauben, dass Christus uns von der Macht der Sünde durch sein Leiden und durch sein Sterben befreit hat. Das muss man im Glauben in Anspruch nehmen. Und ich bin mir sicher, diese Gesinnung und mit diesem Denken, mit diesem Verständnis macht das Leiden im Fleisch Sinn. Es ist das Prinzip, oder es geht darum, um mit der Sünde abzuschließen, aufzuhören. In der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch, gehen wir weiter. Und ich möchte euch noch die zwei restlichen Punkte und dann eben, wie gesagt, die Anwendung euch noch zeigen. Wir werden uns das anschauen. Welchen Sinn macht es, um den Willen Gottes zu leben? Diesen Punkt und dann um dem Gericht, über das Gericht des Fleisches zu überwinden. Diese zwei Punkte möchte ich mit euch noch anschauen und das mache ich dann in der nächsten Bibelstunde. Ich möchte beten. Mit welchen Worten kann man das erklären? Wie kann man das veranschaulichen? Es steht da, es ist die Wahrheit. Jesus Christus, ich preise dich darüber, dass dein Leiden den Sinn hatte, mich von der Macht der Sünde zu befreien. So hast du nicht nur du dich der Sünde entzogen, sondern hast mich damit hineingenommen und hast mich damit befreit. Ich danke dir für dieses Evangelium, für diese gute Nachricht. Herr, ich weiß, dass diese Wahrheit geglaubt werden muss und dass sie in unser Herzen Frucht bringen muss, dass sie in unseren Herzen Halt und Wurzel schlagen muss. Das musst du und das kannst nur du durch deinen guten Heiligen Geist wirken, dass das eine Herrlichkeit in unseren Herzen ist, die uns Sinn und Kraft gibt in unseren Leiden. Ich danke dir aber dafür, dass du es tun möchtest und dass du das deinen Kindern zeigen wirst. Ich hoffe darauf und bete darum. Amen.